Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Hier ist der Olympia-Countdown. Wir haben nochmal hart diskutiert, Bernd Schwickerath und ich, aber es bleibt bei Countdown und nicht Olympia-Update. Du kannst das, wenn du alleine hier den Podcast machst, noch so oft sagen, dass es Olympia-Update heißt. Es heißt Olympia-Countdown.
Okay, kann ich mit umgehen? Guten Tag.
Hallo. Das ist schon, ja, wir haben so ein paar Projekte schon gehabt zu Weltmeisterschaften, aber ich muss sagen, das ist schon was Besonderes, was wir hier vorhaben. Sehr, sehr großes Turnier, natürlich überragend besetztes Turnier mit den besten Spielern und Spielerinnen der Welt. Deutschland bei den Männern dabei, bei den Frauen mit dabei. Also, der Februar steht natürlich im Zeichen der Olympischen Ringe, aus unserer Sicht dann nochmal ganz besonders eben im Zeichen des Olympischen Eishockeyturniers. Und ganz besonders ist das Ganze auch, weil ihr ja sozusagen dafür sorgt, dass das zustande kommt. Und wir sind sehr, sehr optimistisch, dass es zustande kommt. Wir haben ja wieder das Crowdfunding gestartet über startnext.com/olympia-2026. Dort könnt ihr euch beteiligen und sollt ihr euch beteiligen, sage ich ganz ehrlich, weil ich lese da immer wieder die gleichen Namen, die bekannten Namen, die uns eh supporten. Und das ist natürlich super. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das bei den 10 Minuten Eishockey gemacht, dass ihr das bei den letzten Weltmeisterschaften schon getan habt. Also ich erkenne die Namen wieder und freue mich auch immer wieder, wenn ich jemand davon im Eisstadion treffe und dann habe ich mein Gesicht zu den Namen. Aber grundsätzlich gibt es noch viele, viele Hörerinnen und Hörer, die ja dann auch davon profitieren und diesen Podcast dann hören und die nicht crowdgefundet haben. Es ist kein Zwang, aber natürlich trotzdem mal die Bitte, unterstützt das Ganze, unterstützt uns da, damit wir auch mit voller Motivation reingehen können in die Olympischen Spiele.
Das wäre wirklich nett. Und vielen Dank an alle, die es jetzt schon getan haben, natürlich.
Wir müssen natürlich noch einmal über das Thema Stadionbau und die Eisproblematik sprechen. Haben das hier ja schon gemacht beim letzten Mal, dass es da durchaus Verzögerungen gibt. Aber, Bernd, jetzt haben sich ja auch die Verantwortlichen des Deutschen Eishockeybundes dazu geäußert. Es gab einen Call, ein Pressegespräch, das Ganze läuft dann über Zoom oder Teams oder was auch immer, mit Harry Kreis und Jeff McLeod, den beiden Bundestrainern, und natürlich auch mit Christian Künast, dem DEB-Sportdirektor. Du warst mit dabei. Vielleicht sag mal, damit die Leute darüber wissen, wie groß sind diese Runden und welche Kolleginnen und Kollegen sind da immer mit dabei?
Das ist ganz unterschiedlich, aber ich würde mal immer sagen, so ein gutes Dutzend bis 20 Leute sind immer so dabei. Und ja, es sind so die üblichen, ne, die man halt so kennt von den Agenturen und von den großen Zeitungen oder von den Magazinen, sind halt ja so die üblichen Leute immer dabei, die seit Jahren über Nationalmannschaften, generell über das deutsche Eishockey berichten.
Und die dann größtenteils auch vor Ort sein werden mit dir in Mailand. Man kennt sich da auch schon länger, ne? Also gerade
ja, das sind ja auch eigentlich dieselben Leute, die immer zur Weltmeisterschaft fahren, ne? Oder die man dann, weiß ich nicht, bei großen DEL-Finalspielen sieht oder bei so einem Wintergame oder was auch immer, ne? Ja, das ist schon. Ja, es ist eine nette Truppe, muss man sagen.
Genau, und diesen Leuten sind also Künast, Kreis und McLeod Rede und Antwort gestanden. Fangen wir mal mit dem Thema Stadionbau an, weil es ja den nächsten Site-Visit gab, so wird das genannt, also vor Ort haben sich Künast und Co. das Ganze angeschaut. Man muss sagen, Christian Künast war noch nicht in der großen Halle, ne? Also jetzt war der Sidewiss bei der kleinen Halle und die großen Halle hat er nur von außen gesehen. Insofern da schon auch nochmal ein Anzeichen, okay, die wollen sie vielleicht noch nicht so herzeigen, weil sie halt wirklich noch nicht fertig ist.
Nee, es gab ja dieser Tage irgendwo ein Video, hat das Darren Drecker aufgenommen? Ich weiß gar nicht, wie war, hat TSN es veröffentlicht. Und das ist schon so ein kurzes Handy-Video, so ein Schwenk einmal durch die Halle. Und ich sag mal so, die sieht nicht aus, als könnte man da heute oder morgen Eishockey spielen. Also klar, die Sitze sind schon drin, aber das ist noch eine sehr, sehr große Baustelle. Natürlich gibt's auch noch kein Eis und sowas. Wir gehen jetzt natürlich mal davon aus, dass das noch alles klappt. Aber dafür, dass wir jetzt Mitte Dezember haben und das Turnier in ungefähr anderthalb Monaten stattfindet, oder sagen wir mal grob in zwei, ja, da ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen.
Gary Batman hat sich dazu geäußert, der Commissioner der NHL, Bill Daly hat sich dazu geäußert, dann von Spielerseite, und Christian Künast hat sich auch dazu geäußert.
Im Moment wird sehr viel gesagt und sehr viel wird gelesen und vieles sind auch Überschriften. Wir haben, Frank Lutz und ich haben Gary Batman und Bill Daly selbst getroffen in Stockholm vor, man weiß nicht genau, wann das Datum war, wo das NHL-Spiel in Stockholm war, und haben über dieses Thema gesprochen. Danach war ein NHL-Besuch in Mailand, wo das Resultat sehr positiv war aus NHL-Sicht. Jetzt kam die Aussage auch von Bill Daly, wenn es eine Gefahr für die Spieler wäre, dann spielen wir natürlich nicht. Ich glaube, das würde jeder sagen, auch wir, wenn es eine Gefahr für die Spieler wären, aber das sehen wir nicht. Also, wie gesagt, also es wird schon jetzt auch viel medial vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen aufgebauscht. Also wir gehen positiv an die Sache ran. Es gibt noch Baustellen, ja. Das zeigt alleine, dass wir die große Halle noch nicht final angeschaut haben, nur von außen. Aber auch da sind wir guter Dinge.
Ja, also ich finde, Christian Kühn, das fasst das dazu zusammen. Ne? Es gibt Baustellen, man darf das nicht kleinreden. Man muss jetzt aber auch nicht so tun, als würde dieses Turnier auf gar keinen Fall stattfinden. Und was er auch richtig sagt, dass natürlich heutzutage eher Überschriften gelesen werden oder einzelne Zitate rausgegriffen werden. Und ja, Bill Daly hat diesen Satz gesagt, wenn es nicht sicher ist, werden wir nicht spielen, so einfach ist das. Das Zitat ist ganz klar gefallen. Wenn man sich aber das komplette Statement von Bill Daly anschaut, und das war ja auf einer Pressekonferenz, das kann man also noch über YouTube finden oder wo auch immer, dann sagt er natürlich auch: Was ich insgesamt höre, ist deutlich mehr positiv als negativ. Das heißt, auch die NHL geht davon aus, dass irgendwie alles fertig wird und gespielt wird. Aber wie gesagt, man darf es jetzt auch nicht komplett kleinreden. Es ist nicht so, als sei diese Halle schon seit Jahrzehnten, würde die da stehen oder die sei jetzt schon länger fertig. Und eigentlich ist das ja so ein Thema, was ja auch bei der Weltmeisterschaft vergangenes Jahr in Dänemark, oder dieses Jahr in Dänemark eins war. Nämlich, dass das Eis so spät gemacht wird und mal fernab davon, ob jetzt alle Zuschauerströme funktionieren, ob jeder Wasserhahn auf den Toiletten funktioniert. Das Eis ist immer das Wichtigste. Und wenn das spät gemacht wird und dann nicht richtig, ja, wie soll man es beschreiben, getaut ist, oder Quatsch, gefroren ist es natürlich, aber...
Besser gefrorenes Eis als getautes Eis, würde ich ja schon mal sagen.
Aber es ist natürlich trotzdem so ein
durchgehärtet.
Durchgehärtet, das ist ein schönes Wort. Also ob man irgendwie sich denkt, ja, oder man sieht, das Eis liegt da schon seit Wochen und Monaten und wird jetzt nur noch mal aufbereitet oder muss es nochmal komplett neu machen. Das könnte wirklich ein Problem sein, weil Stand jetzt soll diese Halle ja irgendwann erst im Januar Eis bekommen. Und das wäre trotzdem aber immer noch besser als das, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist. Erinnern wir uns daran, ne? Löcher im Eis, lange Unterbrechung, die Amis drohten mit Abreise und bla bla bla. Und das lag ja daran, dass dieses Eis damals wirklich erst irgendwie ein oder zwei Tage vor dem Turnierstart gemacht wurde. Das soll jetzt nicht so sein. Es soll schon im Januar Eis gemacht werden. Es soll dann noch so ein Testturnier geben, nämlich so italienische Meisterschaft, italienischer Pokal und sowas.
Aber insgesamt
macht das natürlich trotzdem keinen guten Eindruck.
Ja, aber Christian Künast hat das mit dem Eis auch nochmal eingeordnet und ich finde auch einen interessanten Vergleich dann eben gezogen zur Weltmeisterschaft in Herning.
Als Beispiel letztes Jahr Herning-WM, wo ja ich auch durchaus mal dann während des Turniers, glaube ich, etwas dazu gesagt habe zur Eisqualität, da wurde begonnen am Sonntagabend oder am Montagvormittag. Unser erstes Spiel war am Freitag, also 5 Tage vorher. Jetzt haben wir mit einem Probeturnier einen Monat fast. Also so wie es jetzt war in der kleinen Halle, gehe ich auch davon aus in der großen Halle, dass die Eisqualität ordentlich, vernünftig, vielleicht sogar auch gut ist. Also der Zeitraum ist größer wie bei Weltmeisterschaften, wo manchmal für das Eis neu bereitet werden muss. Also auch da gehen wir davon aus, dass alles gut sein wird.
Diese kleine Pause vor der Eisqualität oder wie er sie dann eingeordnet hat, habe ich mit Absicht drin gelassen. Mal schauen, wie gut das Eis dann wirklich sein wird. Aber eben laut Künast mehr Zeit, dieses Eis zu bereiten und dann eben auch ja einen Monat vorher eben schon ein Testturnier, eben dieses von dir angesprochene Finale der italienischen Meisterschaft, Fan vor der Serie A und eben Coppa Italia Finale.
Noch ein Gedanke zu dem Eis. Das Problem ist ja auch, dass so eine Eisfläche natürlich auch ganz anders beansprucht wird als jetzt eine, die in einer großen Halle jetzt in der Liga liegt. Da wird ja in der Regel nur einmal die Woche gespielt, vielleicht zweimal. Aber bei so einem Olympiaturnier sind ja diverse Spiele am Tag. Und teilweise sind die auch spät abends an dem einen Tag und dann schon mittags an dem nächsten Tag. Und es gibt, ich habe es ehrlich gesagt selber nicht nachgeprüft, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass es irgendwo einen Zeitraum gibt, wo innerhalb von 30 Stunden irgendwie 5 Spiele auf diesem Eis sein sollen. Und das kann natürlich dann schon ein Problem werden, wenn das Eis nicht gut ist. Aber wie gesagt, wir sollten jetzt auch nicht total durchdrehen und denken, oh Gott, das Turnier findet nicht statt oder jeder Spieler verletzt sich oder das ist das schlimmste Eishockey, was man je sehen kann, weil das Eis zu weich ist oder was auch immer. Warten wir es mal ab. Trotzdem, schön ist anders.
Ich würde nochmal ganz gern zurückgehen zur ersten Aussage von Christian Künast, weil er da ja auch gesagt hat, das Ganze wird medial aufgebauscht. Überschriften. Ja, das stimmt schon. Ich denke auch, dass das Thema Social Media da einfach wirklich ein Problem ist in dem Fall, ja. Beziehungsweise die neuen Medien, vielleicht eher mal so genannt, nicht die sozialen Medien, sondern die neuen Medien, wo tatsächlich halt dann einfach Screenshots sind, Fotos, kurze Videos, du weißt teilweise auch nicht, von wann ist jetzt dieses Video, ja, dann wird das nochmal verbreitet, vielleicht ist es aber eben auch schon gemacht worden zu einem früheren Zeitpunkt.
Ja, ist so 3-4 Wochen alt,
genau.
Da sieht alle ganz anders
aus. Du willst natürlich mit solchen Posts dann auch Traffic generieren. Wo Christian Künast durchaus auch recht hat, ist, dass die Medien, vor allem in Nordamerika, dann auf solche Aussagen wie von Bill Daly halt wirklich draufspringen und es auch groß machen. Und man muss auch sagen, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen da schon wirklich auch deutlich geäußert haben. Oder Paul Bissonnette zum Beispiel, der gesagt hat, der nimmt ihn den... nimmt ihn das weg oder so. Ja, genau. Also das ist einfach...
Ich meine, was wir auch da jetzt nicht vergessen dürfen, ohne jetzt hier die beleidigte Europäer spielen zu wollen, diese nordamerikanische Arroganz, die ist schon krass. Ne? Also es ist ja eh immer, das kennt man ja auch hier von Leuten, die hier leben, dass manchmal so das Gefühl rüberkommt, die einzigen Menschen, die Ahnung haben von Eishockey, die eine Berechtigung haben, irgendwie vernünftig fundiert darüber zu erzählen, sind Nordamerikaner, alle anderen, nee, keine Ahnung. Und das schwingt natürlich jetzt auch mit vielen Sachen mit so, oh Gott, die kriegen es nicht hin in Europa, lass doch direkt hier bei uns spielen. Ne? Das darf man doch alles da nicht so ernst nehmen, das ist doch sehr viel Nationalismus drin und sehr viel, wir sind die wahren Behüter des Eishockeys und sowas. Ja, ich nehme das alles nicht ganz so ernst, ehrlich gesagt.
Du hast ja auch schon mal angesprochen, Thema Unterbringung, ja, das sind natürlich Millionäre, ja, das sind mit die, würde ich sagen, die Sportler, die am meisten verdienen bei diesen Olympischen Spielen oder sind die am meisten verspielen, ja, genau.
Außer da gibt es irgendwie so einen Snowboard-Star, genau, den riesen Werbevertrag hat, aber grundsätzlich da sind die Eishockey, das ist ja ähnlich auch ein bisschen wie mit Basketball bei Sommerolympia, dann kommen da immer die großen Stars rein und die schlafen dann ja häufig auch gar nicht im Olympischen Dorf, die pennen dann gerne in anderen Hotels oder sowas, klar, jetzt muss man bei denen natürlich auch sagen, die sind alle 2,50 Meter groß, das sind doch vielleicht mal die Betten ein bisschen zu klein, aber sind wir mal ganz ehrlich, ob jetzt ein NHL-Spieler mal 10-11 Tage nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel lebt, sondern in etwas, was man ein bisschen ketzerisch vielleicht als Jugendherberge bezeichnen könnte. Ja, dann ist das halt so. Und es gab ja jetzt auch schon Aussagen von schwedischen Spielern, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, hat auch gesagt, also Leute, Olympia ist so groß, da kriegen wir jetzt auch noch hin.
Ich glaube auch, dass die Spieler das anders sehen. Also genau das willst du doch auch, genau das willst du doch auch mitnehmen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt ein NHL-Turnier oder ein Länderturnier einfach im Rahmen der Olympischen Spiele spielst und sagst, okay, ja, ist ja gut.
Ja, aber dann, so empfinden die das ja in der NHL.
Ja, nee, aber genau, ich kann mir schon vorstellen, dass die Spieler dann auch einfach diesen olympischen Flair dann auch aufnehmen können und den auch genießen können und auch genießen wollen. Ist auch so ein Thema Eröffnungsfeier zum Beispiel. Ja, da haben wir ja gehört, dass die Frauen, die schon vor der Eröffnungsfeier ihr erstes Spiel bestreiten bei den Olympischen Spielen, aber trotzdem dann zu dieser Eröffnungsfeier gehen, weil Jeff McLeod sagt, da ist jetzt so viel Arbeit da drin gesteckt in den letzten Jahren und so viel Einsatz und so ein großes Ziel gewesen. Jetzt haben wir es erreicht und dann willst du natürlich auch diese Eröffnungsfeier mitnehmen. Es ist natürlich was anderes, ob du jetzt als deutsche Nationalspielerin, die sonst in Memmingen, Ingolstadt, Berlin spielst, da hinkommst oder als einer, der jeden Tag rumchattet in Nordamerika und halt Millionen verdient. Klar ist da ein Unterschied, aber genau das ist ja auch das Coole an diesen Olympischen Spielen, dass die dann alle an diesen Wettbewerben teilnehmen und zusammen eigentlich an diesem Großereignis dann teilnehmen.
Ja, und was man ja auch immer wieder hört, völlig egal jetzt welche Sportart, wie schön das ist, dass man mal Athleten aus anderen Disziplinen kennenlernt, ne? Dass man eben dann in dieser Kantine da sitzt und dann sitzt da irgendwie der Shorttracker aus Japan neben dem, weiß ich nicht, Curling-Spieler aus Kanada und dann ist da noch irgendwie die Langläuferin aus Schweden, also klar, ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr romantisierend, aber ich glaube, das ist das, was viele Sportlerinnen und Sportler auch wirklich an Olympia schätzen, dass man so völlig andere Leute kennenlernt, die in ganz anderen Lebensumständen sind. Erstens wegen ihrer Sportart, weil die halt anders organisiert ist, aber auch wegen der persönlichen Situation, sei es finanziell, sei es was die Aufmerksamkeit angeht. Und ich glaube auch, dass selbst ein Conor McDavid bestimmt nicht arrogant mit Nase hoch irgendwie an einem Tisch von irgendwie den deutschen Rodlern vorbeigehen wird, sondern die haben schon Respekt untereinander und tauschen sich dann auch mal aus. Wie läuft das bei euch? Was sind ihr für neue Trainingsmethoden? Wie seht ihr das und so? Und das ist doch das, was Olympia auch ausmacht.
Ich weiß, eine Geschichte von 98 auch erzählt von einem Eishockeyspieler, Markus Wieland, der hier aus Miesbach kommt, war ja mit dabei, 98 in Nagano mit der deutschen Nationalmannschaft. Und er hat gemeint, das Geilste war eigentlich, neben dem Eishockey und auch dem Spiel natürlich gegen die Stars, weil da waren ja die NHL zum ersten Mal mit dabei, war, dass die Rodler einfach ihre Goldmedaillen schon in den ersten Tagen einfach abgeräumt haben, aber die ganze Zeit dann im deutschen Haus geblieben sind. Der Hackl-Schorsch war damals mit dabei und der hat dann da irgendwie halbnackt geschurplattelt auf den Tisch und eine große Party nach der anderen auf jeden Fall.
Ja, immer wieder absolut faszinierend, wie es Deutschland schafft, im Rodeln Medaillen zu holen. Ja, aber egal, das ist nicht unser Thema sein.
Okay, kommen wir zurück zur Eisqualität und vielleicht auch zu dem medialen Aufbauschen. Da ist es immer ganz gut, Harold Kreis zu hören. Der ordnet das wieder ein. Ne?
Wir nehmen es zur Kenntnis, aber ganz ehrlich, das stört uns jetzt nicht, berührt uns nicht. Wir gehen davon aus, wie Christian schon gesagt hat, wir haben ja auch ein paar Trainingseinheiten in der großen Halle, bevor das losgeht. Und so wie wir die Spieler kennen, die passen sich da sehr schnell an. Da werden auch ihrerseits, wenn ich für sie sprechen darf, auch keine große Gedanken gemacht. Wir nehmen die Größe an, wie sie ist und fertig. Da machen wir uns wirklich da keine Gedanken darüber.
Aber er hat dann schon auch später nochmal ergänzt, was dann vielleicht die Herausforderung ist, weil das ist ja einfach Tatsache. Es entspricht den Regularien und ist so wie auch vor 4 Jahren, aber die Eisfläche ist einfach 1 Meter kürzer, von der Breite her wie NHL-Eis, aber eben nochmal ein bisschen kürzer als das NHL-Eis. Ja, Merrick Christ, was ist da die große Herausforderung für die Spieler?
Ich kann mir vorstellen, dass jeder Spieler das natürlich individuell aufnimmt und seine eigenen Anpassungen nimmt. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, und dann ist es ja gut. Und das haben wir ja auch, die Trainingseinheiten vorher. Da geht es ja auch um gewisse Abstimmungen. Ich meine, der Raum hinter dem Tor, das haben wir jetzt auch gesehen in der Halle. Das ist genauso wie sonst. Und das sind, denke ich, das kommt einfach aus dem Training, wo man vielleicht denkt, ich habe noch 1/2 Meter und dann plötzlich steht die Bande da. Das geht schnell. Aber nochmals, wir beschäftigen uns nicht so sehr damit, wie groß die Eisfläche ist. Wir gehen einfach wirklich davon aus, dass die Anpassung stattfindet. Die Spieler werden vielleicht etwas früher mit der Bande in Berührung kommen. Das registrieren die, das nehmen die auf und im Spiel wird das ganz normal seinen Weg gehen. Oh, da wird niemand mehr darüber sprechen.
Ja, und sind wir mal ehrlich, es geht ja auch, also ich finde gut, dass Harold Christ das nochmal gesagt hat mit dem Eis hinter dem Tor. Also der Abstand ist ja der gleiche. Ist ja nicht so, als würde man einfach sagen, wir setzen jetzt das, die normale Eisfläche quasi, die normalen Maße einfach so auf die Eisfläche und die ist dann einfach an beiden Seiten kürzer. Nein, natürlich wird hinter dem Tor der Abstand von der Torlinie zur Bande wird der gleiche sein. Dazwischen wird es halt irgendwie ein bisschen enger. Und ja, das kann auch ein bisschen ein Unterschied sein. Aber sind wir mal ehrlich, das erleben die Spieler doch ständig. Also die spielen ja auch in ihren Ligen auf unterschiedlichen Eisgrößen. Also in der KHL zum Beispiel gibt es sogar 3 verschiedene Eisgrößen. Es gibt einmal die europäische, einmal die, also die internationale, sagen wir mal, einmal die nordamerikanische. Es gibt auch diese finnische, diesen Mittelweg. Und natürlich ist das eine kleine Umstellung, aber mir kann keiner erzählen, dass das das Spiel jetzt so maximal verändern wird. Ne? Also die Spieler sind gewohnt, dass sie auf verschiedenen Eisflächen spielen. Auch in der DEL wird nicht jede Eisfläche auf einen Zentimeter genauso groß sein wie die nächste.
Ja, und in Schwenningen hast du dafür ein schmaleres Eis. Richtig, ja? Also alle Spieler mit den Schwenningen spielen auf einem anderen Eis und trainieren dann natürlich wieder, aber versuchen sich zu adaptieren. Es ist trotzdem, ja, wenn wir ein paar Meter sprechen, statt 30 Meter Breite in 26 Meter Breite, was das ja das NHL ist, das ist ein Unterschied. Wir reden auch wieder drüber, dass es für die Torhüter ein großer Unterschied ist, weil die natürlich sich verschiedene Punkte unterbewusst gespeichert haben, wie sie stehen müssen, wo sind die Bullykreise, ja, wo sind die Hashmarks, wo sind die Linien und wie muss ich dann eben den Schuss abwehren, dass er wirklich rausgeht.
Und wie kommt der Puck so die Bande lang und
genau,
sowas. Ne?
Genau, da ist schon eine Herausforderung und natürlich dann auch ja, Spieler, die natürlich schneller daherkommen, erinnere dich an den Check, den Marco Novak bekommen hat, im Spiel gegen Kanada damals auf der kleineren Eisfläche, einfach die Wege halt kürzer sind, also natürlich musst du dich einstellen drauf, du hast weniger Zeit, aber das muss halt dann vorher im Training geschehen. Kommen wir mal zu den harten Fakten, was so die Nominierung anbelangt. Ne? Am 31. Dezember müssen die Teams nominiert worden sein von allen Nationen, die teilnehmen. Da also dann die Meldung und dann muss das Ganze nochmal gemeldet werden an den Deutschen Olympischen Sportbund auch. Und da ist jetzt interessant.
Der nominiert ja offiziell
genau,
sein Team.
Ne? Genau. Ja, und da ist interessant, dass da in Deutschland natürlich auch noch Trainingsspieler mit dabei sind am Anfang, die auch eingekleidet werden und auch Ergänzungsspielerinnen bei den Frauen, weil es so ist, bei den Frauen, die 3 PWHL-Spielerinnen, Laura Kluge, Nina Jobb-Smith, da haben wir übrigens die Info bekommen von Jeff McLeod, dass sie im Januar wieder auf dem Eis sein soll, ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Mannschaft und natürlich Laura Kluge als 3. PWHL-Spielerin, die kommt erst nach dem Testspiel. Gegen Japan sind die 3 mit dabei. Und bei den Männern ist es genauso. Die aus der NHL und aus der AHL sind erst nach dem letzten Test, der gegen Italien in Bozen stattfindet, mit dabei. Und um diesen Test bestreiten zu können, brauchst du ja trotzdem einen vollen Kader. Also 31. Dezember werden diese 25 Spieler nominiert und dann eben auch die Trainingsspieler, die NHLer und AHLer bzw. die PWHLerinnen noch ersetzen.
Ja, und irgendwie ist das ja schon ein bisschen Banane, ne? Also wir reden hier darüber seit Jahren. Das wird das größte Eishockey-Turnier. Die goldene Generation, die jetzt in allen Ländern übers Eis fegt, die darf endlich Olympia spielen. Das große Best-on-Best-Turnier. Und dann haben diese Mannschaften nicht ein einziges Testspiel. Natürlich ist das grundsätzlich nicht so wie in anderen Sportarten, sagen wir mal Fußball, Basketball, Handball, wo ja auch eine WM-Vorbereitung immer über Wochen geht und es dort schon richtig Trainingslager gibt und Testspiele und alles und verschiedene Sachen werden ausprobiert. Das ist Eishockey ja nie so. Also selbst innerhalb einer WM kommen ja dann auch gern mal nach dem zweiten, dritten Spiel nochmal Spieler nach oder sowas. Ne? Aber ich finde, bei Olympia ist wirklich schon strange. Und ich frage mich, hätte man das nicht irgendwie 3-4 Tage länger machen können, dass zumindest jedes Team mal ein einziges Testspiel auch nur hat. Aber nein, es gibt kein Testspiel. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie der Größe des Moments und vor allem des Hypes irgendwie nicht gerecht wird.
Sagen allerdings die Verantwortlichen, das ist ganz normal im Eishockey so, ja, auch klar. Bei der Weltmeisterschaft. Man hat sich dann gewöhnt, klar. Ja, bei der Weltmeisterschaft ganz genauso. Und Christian Künast hat dann auch mal gesagt, die Amis und die Kanadier, die steigen aus dem Flugzeug aus, trainieren und kommen dann, sind sozusagen zusammengewürfelt. Da müssen sich dann beim Turnier erstmal einspielen überhaupt.
Genau, weil die ganzen Nordamerikaner kommen jetzt zusammen mit Charterflügen. Ist ja nicht so, als würden quasi die Deutschen jetzt sich irgendwo, sag ich jetzt einfach mal, in Detroit treffen und dann rüberfliegen und die Amerikaner treffen sich in Minnesota und die Kanadier in Toronto. Nein, die NHL versammelt alle Spieler und auch AHL-Spieler, die natürlich gerade für so eine Nation wie Deutschland interessant sind, an einem Ort und dann gibt es Charterflieger, die fliegen alle zusammen rüber. Könnte ich mir vorstellen, dass ja schon mal die ersten Sprüche fliegen, oder? Wenn dann die Kanadier an den Amerikanern vorbeilaufen oder so, oder auch vom Rückweg. Ja, guck mal hier, die Medaille, wie findest du die eigentlich? Das könnte ganz nett werden.
Was, deine ist nur Silber? Wie sieht denn deine aus? Silber? Ja, komisch, meine ist Gold.
Kenn ich überhaupt nicht. Wir müssen aber natürlich auch generell mal darüber sprechen, was passiert denn, wenn sich jemand verletzt? Und es gibt ja wieder aktuell Verletzte. Connor Bedard zum Beispiel, der ja durchaus ein Kandidat ist bei den Kanadiern. Der hat sich ja an der Schulter verletzt, bei so einem Bulli ganz kurz vor Schluss beim letzten oder vorletzten Spiel der Blackhawks. Und da heißt es jetzt, dass er mindestens bis Januar ausfällt und dann erst evaluiert werden soll, ob er überhaupt sofort wieder spielen kann. Davor muss aber ja schon der Kader bekannt gegeben werden. Das heißt, für Bedard könnte diese Verletzung jetzt wirklich das Olympia ausbedeuten. Und gerade frisch reinkam, Tom Kühnackel hat sich verletzt, wird 10 bis 12 Wochen ausfallen bei den Adler Mannheim. Das dürfte dann auch sein Olympia aus sein. Ne?
Oh, das ist wirklich bitter, ja. 12 Wochen, das sind, also 10 Wochen sind 2, also da bist du raus, ne?
Ja.
10 bis 12 Mal ist bitter.
Ja, aber es gibt natürlich trotzdem die Möglichkeit, was ist denn, wenn du nominierst jetzt bis Ende des Monats oder sagen wir mal am 1.1. und dann hast du ja noch einen Monat, bis dahin kann sich ja auch noch was tun und da gäbe es dann durchaus halt auch die Möglichkeiten noch nachzuverpflichten, so ist natürlich nicht, du kannst ja nicht sagen, wir haben jetzt hier 25 Leute am Tisch stehen, 4 davon sind verletzt, dann spielen wir halt nur mit 21 Leuten.
Ja, oder Torhüter, ne? Also wenn sich 2 Torhüter verletzen, hast du kein Backup-Goalie mehr in die Richtung. Es sind ja schon von allen Teams 6 Spieler im Voraus nominiert worden. Bei Deutschland sind das aus der NHL Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Moritz Seider, Lukas Reichel, der jetzt nicht mehr in der NHL ist, und Philipp Grubauer, dazu Nico Sturm. JJ Peterka ist da jetzt nicht mit dabei, weil er damals ja, als nominiert worden ist, noch keinen Vertrag hatte. Mittlerweile hat er den, ist bei den Utah Mammoth und natürlich hat Eric Harris gesagt, natürlich ist er auch mit dabei. Also diese 7 halt dann schon mal fix mit dabei. Plus
Roviak Samanski kann man auch von ausgehen.
Genau, plus die AHLer. Also ja, so also grob der halbe Kader steht bei der deutschen Mannschaft. Mhm. Und dann gab es ja die Frage von dir auch in Richtung Harold Kreis bei dieser Pressekonferenz. Ja, wie ist denn so der Prozess? Also wie ist der Auswahlprozess? Und dann nochmal die Nachfrage, auf was kommt es denn an bei den restlichen Plätzen, die eben noch nicht vergeben sind?
Ja, der Pool ist natürlich, der wird immer schmaler oder wir gehen immer mehr über den Kader, Christian und ich im intensiven Gespräch miteinander. Das ist eigentlich ein ständiger Prozess, aber das stimmt, ohne eine Anzahl oder Namen zu nennen. Aber wir haben ja bald Ende des Monats und wir schauen, dass wir also wirklich uns auf das wesentliche Kriterien für die Nominierung uns konzentrieren. Ja, mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, Bernd.
Kannst du zumindest die wesentlichen Kriterien nochmal kurz skizzieren?
Ja, für uns ist natürlich wichtig, ich meine, das ist ja das kleine Eis einmal, es ist das kleine Eis, das heißt, und wenn wir jetzt die Qualität der Spieler berücksichtigen, da wäre natürlich Tempo, da wird auch Umgang mit Körperspiel eine Rolle spielen. Das sind Sachen, die wir anschauen.
Ja, ich glaube, das sind wirklich die entscheidenden Sachen, ne? Weil natürlich Eishockey spielen können sie alle, aber auf dem Niveau, auf einer noch kleineren Eisfläche gegen diese Gegner, da kommt es vor allen Dingen auf Tempo an. Und du kannst der größte Techniker sein, aber wenn du nicht in der Lage bist, dein Tempo mitzugehen, wenn du nicht in der Lage bist, diese harte körperliche Gangart mitzugehen, wobei man natürlich auch auf der anderen Seite sagen muss, es wird nach internationalen Regeln gepfiffen. Und gerade in Nordamerika geht ja gerade schon so ein bisschen die Angst um, was passiert denn, wenn da einer hart zusammengefahren wird, kriegt der dann sofort 3 Spiele Sperre und dann ist der raus, was eigentlich in Nordamerika aber auch kein Thema wäre. Da wird das ein ganz normaler Check, aber international wird das ja anders gesehen. Allerdings, Das war jetzt auch die Tage in nordamerikanischen Medien zu lesen. Dass es zu der Vereinbarung zwischen IIHF, IOC und NHL gehört, dass die NHL mit ihren Leuten, die sonst über Spielersperren entscheiden in der NHL, dass die auch ein Wort mitzureden haben und dass die sogar das letzte Wort haben.
George Parris in dem Fall, ja.
Genau, genau, ja. George Parris. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass jetzt jemand für einen harten Scheck nicht sofort 3 Spiele gesperrt wird. Aber innerhalb eines Spiels kann sich das natürlich trotzdem ändern, dass die Schiedsrichter dann eher mal den Arm heben. Trotzdem muss man sagen, die europäischen Spieler oder die aus der DL kommen, die werden da jetzt nicht geschützt werden von den Schiedsrichtern. Also man muss sich wirklich auf eine härtere Gangart einstellen. Das sieht man ja schon in der Champions League und das wird man erst recht bei Olympia sehen. Und deshalb sagt Harold Kreis, das nicht zu Unrecht. Es geht nicht darum, wer vielleicht ein Tor mehr geschossen hat in der Liga, sondern es geht darum, wer hat das Tempo, wer hat den Körper, um auf dem Niveau mitzuhalten.
Wir können jetzt über den Kader
zum Rollen, ist auch klar. Ne? Genau. Also wenn du schon irgendwie 6-7 Scorer hast, dann brauchst du nicht noch einen 8., 9., 10., ne? Sondern dann nimmst du eher einen, der Unterzahl spielen kann, umso bitterer jetzt das Kühnacke auszufallen droht.
Ja, genau. Oder Tobi Rieder als auch einer, der Unterzahl spielen könnte. Und das, also klar ist da Nico Sturm natürlich aus der NHL der Center, der da auf dem Eis ist, wenn Unterzahl gespielt wird oder Bulli im eigenen Drittel in der kritischen Situation. Aber der braucht ja auch noch Flügelstürmer und Kühnacke und Rieder sind auf jeden Fall da Kandidaten gewesen. Und Rieder ja auch schon verletzt gewesen aktuell, glaube ich. Auch wieder verletzt, da immer wieder ausgefallen in dieser Saison. Also ja, wir können jetzt spekulieren über diesen Kader. Ich glaube, am besten ist einfach dann drüber zu sprechen, wenn er da ist und natürlich dann auch zu hinterfragen, warum jetzt manche Spieler nicht mit dabei sind und warum schon. Noch einmal, wenn wir da bei Frauen und Männern schauen, bei Frauen steht der Kader eigentlich fast komplett. Bei den Männern gibt es halt, sag ich jetzt mal, für 15 Plätze, oder sagen wir mal, für 10 Plätze gibt es 40, 50, 60 Kandidaten und Terry Kreis hat es ja schon gesagt, die werden halt immer weiter reduziert und immer wieder drauf geschaut, wer passt auch zu dem bestimmten Eishockey, das gespielt wird und wer wird welche Rolle in diesem Kader spielen. Und möglicherweise gibt es auch Spieler, die in der DL eine andere Rolle haben, aber die halt dann von Kreis vorgesehen sind für halt dann Rolle Unterzahl vor allem und dann nicht in den Top 6 spielen. Wir werden es dann sehen, wenn der Kader steht. Aber wir können über 2 Spieler trotzdem mal sprechen. Der eine ist Kai Wissmann, der natürlich mit dabei ist, wenn er fit ist. Also wir haben es ja auch an anderer Stelle schon mal angesprochen. Für mich ist so der größte Lock aktuell aus der DEL Freddy Tiffels, weil er eben dieses Tempo auf jeden Fall hat, weil er auch ein guter Kumpel von Leon Dreiseitel ist, aber auch spielerisch natürlich einer ist, der sicherlich da was reißen kann bei diesem Turnier und durch seine Fähigkeiten. Wissmann wäre natürlich so der größte Lock wahrscheinlich gewesen, wenn er fit gewesen wäre, wenn er nicht ausgefallen wäre, hat sich ja an der Achillessehne verletzt. Und jetzt ist die Frage, reicht das bei Kai Wissmann, Harold Kreis?
Seine Genesung läuft nach Plan, läuft gut. Er macht schon die ersten Schritte auf dem Eis, im Trainingsbetrieb oder auch für sich. Und wir sind da auch überzeugt, dass er auch einige Spiele bestreiten wird und dann fit sein wird für die Olympischen Spiele.
Ja, einige Spiele. Wann ist halt dann bloß die Frage, wann kommt er zurück? Und deswegen gab es nochmal die Nachfrage, ist es dann Januar, wann er zurückkommt oder kann er eventuell schon auch im Dezember spielen?
Ich bin jetzt nicht in der Planung seiner Reha so weit eingeweiht. Ich bin jetzt nicht der Verantwortliche der Eisbären Berlin, die da sicher auch ein Wort mitsprechen. Aber ich habe die Hoffnung, ja, vielleicht sogar die Erwartung, dass er jetzt schon im Dezember spielt.
Also das ist auf jeden Fall interessant. Der Dezember, das ist dann relativ flott. Wir wissen ja, kurz vor der Saison hat er sich verletzt. Das wären dann rund 3 Monate oder gute 3 Monate. Das ist schnell.
Das ist ja schon sehr knackig.
Genau.
Ne?
Aber wenn er dann nochmal einen Monat Eishockey spielt, dann würde ich auch sagen, okay, dann muss er da natürlich auch mit. Wenn er jetzt kein Spiel bestreiten würde vor den Olympischen Spielen, dann weiß ich nicht, ob du da einen Kaderplatz dafür hergibst. Auch wenn er natürlich, wenn er fit ist, die Qualitäten hat.
Ich weiß es halt auch nicht, weil die fehlt natürlich dieses Spiel fit. Das erlebt man ja immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich bin wieder fit, ich bin gesund, ich habe trainiert, ich habe genug Kondition. Aber Spielfitness ist etwas völlig anderes, gerade auf der kleinen Eisfläche, gerade auf dem Niveau. Ne? Also nicht, dass du da irgendwie aufs Eis gehst und nach 10 Sekunden denkst, was ist denn hier los? Ne? Ich meine, das wird wahrscheinlich allen so gehen, die nicht in der NHL spielen, was ist denn hier los? Aber ja, ich überlege trotzdem, ob man Wissmann nicht mitnehmen sollte, weil er halt so gut ist von seinen Anlagen her, was halt kaum ein anderer deutscher Verteidiger mitbringt. Aber werden wir sehen. Wenn er bis dahin 4, 5 Spiele gemacht hat, ist das überhaupt keine Diskussion. Die Frage ist halt, wenn er nur 1, 2 gemacht hat.
Aber dann, also wenn Wissmann mit dabei ist, dann stehen ja auch schon 4 der 6 Verteidiger eigentlich. Na, natürlich Nummer 1 Verteidiger ist Moritz Seider. Auch in allen Situationen. Maxi Suber, denke ich, aus der HL wird auch mit dabei sein.
Jonas Müller auch, klar.
Genau, Müller und Wissmann ist dann ein Duo und dann hast du 4 der 6 Verteidiger sind die Plätze. Also nicht von 6, die spielen regelmäßig, sagen wir so, hast du da auch schon mehr als die Hälfte einfach vergeben. Also es ist, ist interessant, für wen noch Platz ist. Wer schon nominiert ist, ist Lukas Reichel, damals ja noch NHLer, als er nominiert worden ist, aktuell nicht mehr NHLer, damals bei der Nominierung noch Chicago Blackhawk, dann getradet zu den Vancouver Canucks, jetzt in, ja, in der AHL wiederum, also es ist jetzt aktuell kein NHLer und ja, auch zu Lukas Reichel hat sich Harold Kreis geäußert.
Lukas Reichel, natürlich ist es uns nicht entgangen, dass er jetzt in Vancouver wenig, teilweise gar keine Eiszeit, keine Spiele bekommt. Wir kennen seine Qualitäten als Spieler, auch vor seiner Verletzung letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft war er aus unserer Sicht einer der besten Stürmer. Er ist nominiert, das ist in der Tat so. Wir werden das natürlich beobachten, aber das hat jetzt, glaube ich, auch in seinem Fall, das ist teilweise einfach die Umstände, wie sie in Nordamerika sind. Aber da machen wir uns keine Gedanken, wenn er bei uns ist, dass der Anschluss vollständig und sehr schnell zustatten kommt.
Auch interessant, in der U20 hat Lukas Reichel ja mit JJ Petarka und dazu mit Tim Stützle eine Reihe gebildet bei der U20-Weltmeisterschaft. Die hat sehr, sehr gut funktioniert. Bin auch gespannt, ob wir die Reihe wieder sehen. Und es ist ja auch wirklich so, Harold Kreis hat die Weltmeisterschaft letztes Jahr angesprochen, Deutschland-Trikot ist dann für Reichel schon nochmal was anderes als dieses Chicago Blackhawks-Trikot, das irgendwie ein bisschen schwerer ist, glaube ich, als das Deutschland-Trikot. Und das Canucks-Trikot ist auch ein bisschen schwerer als das Deutschland-Trikot. Er hat da wirklich gut gespielt bis zu seiner Weltmeisterschaft. Und das ist meine Hoffnung, dass das einfach nochmal so Change of Scenery für ihn auch ist, ja, Tapetenwechsel, und er da dann vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Spieler auch wird für die deutsche Mannschaft.
Ja, und es ist natürlich für ihn wichtig, dass er auch überhaupt auf dem Eis steht, weil er hat sein allerletztes Spiel, Stand heute, am 28. November gemacht. Und da hatte er unter 5 Minuten Eiszeit. Davor hat er auch mal 3 Spiele nicht gemacht. Davor hat er immer nur um die 10, 11, 12 Minuten Eiszeit. Das wird in der AHL natürlich anders sein. Natürlich kann man sagen, in der AHL ist das Niveau ein anderes und die Reisen sind anders. Gar keine Frage. Am besten wäre natürlich, wenn er viel Eiszeit in der NHL kriegen würde. Aber bevor er gar nicht dort spielt oder 5 Minuten, ist es, glaube ich, für seine Form sogar besser, wenn er in der AHL spielt.
Ja, und es sind ja auch andere oder werden sicherlich auch andere AHLer nominiert, und wir haben auch schon mitbekommen, dass Stachowiak, Samanski, dass die auch ganz ordentlich scoren, ja, auch super, und ja, Spielpraxis ist es auf jeden Fall, und lieber Spielpraxis in der Mannschaft bekommen, in der es läuft. Die Abbotsford Canucks waren ja sogar im Finale letztes Jahr in der AHL, als dann eben bei der Mannschaft Vancouver Canucks, wo es täglich Diskussionen gibt, weil die Mannschaft so schwach ist und wo du keine Eiszeit bekommst.
Ja, und wenn, dann irgendwie in der 4. Reihe 5 Minuten, ne, bringt ja auch nicht viel.
Ja, und das ist ja auch nicht die Rolle, die er dann bei der deutschen Nationalmannschaft spielen soll, sondern er wird der Powerplay spielen im 1. oder 2.
Richtig.
Ein Thema haben wir noch, und das ist das Thema Doping. Und das ist ja doch auch, Bernd, ein interessantes, weil es gibt andere Regeln in der NHL als dann bei den Olympischen Spielen oder im IOC-Verbund oder bei der WADA in dem Fall.
Ja, es gibt sehr, sehr andere Regeln. Nicht nur, dass auf viel weniger getestet wird. Also zum Beispiel NHL wird ja nicht auf Cannabis getestet. Nur mal so als ein Beispiel. Aber auch gewisse Schmerzmittel sind da erlaubt, die in international nicht erlaubt sind oder sonstige Sachen. Aber es wird vor allem auch viel, viel seltener getestet. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt im aktuellen CBA, also im Tarifvertrag, nicht geändert wurde. Ich habe es gerade nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin, auf die Schnelle. Aber ich habe zumindest mal so aus den letzten Jahren mal die Regeln gesehen. Und das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, ne? Also in der kompletten Liga. Wir reden über die komplette NHL, also über 32 Teams mit ungefähr, mal ganz grob gesagt, 25 Spielern. Also hunderte Spieler. Und in der kompletten Liga dürfen in der Offseason nur 60 Spieler getestet werden. Also die Wahrscheinlichkeit, überhaupt getestet zu werden, ist schon sehr gering. Und in der Saison gibt es zum Beispiel auch keine Tests an Spieltagen. Aber ich meine, ist ja auch logisch, denn weder die Liga noch die Spielergewerkschaft haben irgendwie ein Interesse daran, mehr zu testen und mehr gedopte Spieler zu finden, weil das dem Produkt schaden würde. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass zum Beispiel die WADA oder die Welt-Anti-Doping-Agentur oder die nationalen Doping-Agenturen von Kanada oder in den USA überhaupt keinen Zugriff auf NHL-Spieler haben. Die NHL ist komplett autark, sie testet für sich selber, sie legt die Strafen selber fest. Und wenn wir das in den vergangenen Jahren beobachtet haben, gab es ja immer mal wieder Fälle. So Niklas Bäckström zum Beispiel, weil der bei Olympia 14, Jevgeny Kuznetsov, ich weiß gar nicht, welche Olympischen Spiele das waren, aber die sind ja dann international positiv getestet worden, sind gesperrt worden. Teilweise für Jahre in der NHL sind sie überhaupt nicht getestet worden, gesperrt worden. Oder halt nur ganz kurz. Und es gibt ja auch immer mal wieder Dopingfälle in der NHL. Letzte Saison nehmen wir uns an Aaron Ekblad zum Beispiel, 20 Spiele gesperrt worden. International, da werde dafür Jahre raus. Weil die Regeln sind halt völlig andere. Du kannst viel mehr machen in der NHL. Und ich habe nochmal aus dem ESPN-Text, der vor so ein paar Monaten mal erschienen ist, habe ich ein Zitat. Also da ist ein, beschrieben ist er als anonymer Funktionär eines anderen Sportverbandes, der aber eng mit Doping zu tun hat. Also mit Antidoping natürlich. Und der hat sich die NHL richtig angeguckt. Und sein Zitat ist, glauben Sie mir, wenn ein Spieler Dopingmittel nimmt, kann er durchs Raster fallen. Ganz einfach. Nur Pechvögel oder die wirklich sehr Unvorsichtigen werden erwischt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze NHL flächendeckend gedopt ist. Aber auf jeden Fall sind da ganz andere Sachen möglich als international. Und das muss man den Spielern, gerade den Deutschen, oder nicht nur gerade den Deutschen, aber als DEB natürlich gerade den Deutschen auch mitteilen. Und Christian Kühners hat dazu auch was gesagt.
Mit dem Datum 12.08., wo wir diese große Longlist abgegeben haben, gelten auch diese Punkte für alle Spieler auf der Welt und alle Spielerinnen. Und das ist den Spielern auch von uns so mehrmals, sag ich jetzt mal, eingetrichtert worden, wissen alle Bescheid. Es ist wirklich Tatsache ein Unterschied NHL zu WADA, aber nur in kleinen Nuancen. Aber das ist allen bekannt und werden auch schon alle fleißig kontrolliert. Also da Nada, Wada, überall weltweit unterwegs.
Also, ihr habt's gehört, Christian Kühnerst hat das Thema natürlich auf dem Zettel und hat den deutschen Spielern schon mal gesagt, Leute, passt ein bisschen auf, denn ihr seid jetzt in einem anderen Testprozedere drin. Also, nehmt nur Sachen, die auch international erlaubt sind. Und das wäre natürlich der absolute GAU, wenn jetzt irgendwie so ein Superstar da irgendwie am zweiten Tag positiv getestet wird. Jetzt völlig egal, welches Trikot er trägt oder sie trägt, ja. Hoffen wir mal so, dass es nicht dazu kommt und dass alle früh genug umgestellt haben. Oder hoffen wir natürlich, dass die Kunden sich überhaupt kein Doping nehmen. Aber naja, meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich ehrlich gesagt nicht.
Bei Kuznetsov war es übrigens die WM 2019 damals positiv auf Kokain getestet worden. Und 4 Jahre Sperre war es dann. Also das ist, dann bist du dann halt einfach
oder in dem Fall. Weißt du noch die Sperre NHL?
Keine Ahnung, 2 Stunden?
Ich weiß. Drei Spiele. Ja. Also da könnt ihr mal den Unterschied sehen. International wird jemand für 4 Jahre gesperrt, in der NHL für 3 Spiele. Das ist schon der Wahnsinn.
Genau, du bist halt da, wenn du bei der Weltmeisterschaft bist, bist du halt einfach unter den Regeln der IHF, also das ist dann der Weltverband, ne? Und dann gibt es halt für die IHF, dann für Länderspiele war es dann die Sperre, die natürlich dann auch keine große Auswirkung gehabt hat. In dem Fall auf Kuznetsov und in der NHL andere Regeln, die da herrschen.
Ja, so gut wie gar keine Regeln. Denen ist es einfach egal. Die wollen halt Show sehen, ne? So ist es.
Das ist unser Olympia-Countdown für Update, heute. So machen wir das jetzt weiter, bis die Olympischen Spiele dann auch beginnen. Natürlich, großer Tag ist der 31. Dezember, wenn die Kader bekannt gegeben werden und wir dann diskutieren können, warum ein Spieler nicht mit dabei ist, warum der und der Spieler mit dabei ist, ob jetzt Bedarf wirklich fehlen
warum
wird.
Warum gerade der bei eurem Team doch so gut ist, weggenommen wird. Und ich kann euch sagen, weil der DEB euren Verein verachtet. Das ist eine ganz große Kampagne gegen euer Team. Das könnt ihr euch jetzt schon mal aufschreiben. Ja. Ihr könnt dann bald in Social Media reinrollen. Wie unfair ist doch wieder gelaufen.
Nicht nur der deutsche Kader interessant, sondern für die anderen Kader gilt natürlich genau das Gleiche. Könntest als Kanada und USA sicherlich 2-3 Kader nominieren.
Oder 4-5.
Ja, die Frage ist bloß, welche Rolle übernehmen dann gewisse Spieler? Und das wird auch sehr, sehr interessant. Werden wir hier natürlich diskutieren. Und dann, wenn der Februar kommt, wollen wir das ja eigentlich täglich machen. Ne? So einen täglichen Podcast und Texte auch zu den Deutschlandspielen. 3 Gedanken jeweils zu den Deutschlandspielen. Männer und Frauen. Und um das tun zu können, brauchen wir euren Support und brauchen wir eure Unterstützung und haben deswegen dieses Crowdfunding gestartet. Wir sind bei 77% der Mindestsumme und ihr könnt weiter unterstützen bei startnext.com/olympia-2026. Noch einmal regelmäßige Podcasts, natürlich zu den sportlichen Themen, aber dann auch zu Themen drumherum. Es wird dann für die, die supporten, auch eben exklusive Podcast-Folgen geben, die wir euch dann zuschicken und auch diese Texte, die 3 Gedanken zu den Deutschlandspielen, die sind exklusiv für alle, die supporten mit mindestens 5 Euro über startnext.com/olympia-2026. Nochmal danke an alle, die schon mit dabei sind und ja, bitte, bitte alle anderen, die es noch nicht getan haben. Und danke natürlich auch an Bernd Schwickerer.
Und danke an Christoph Fetzler natürlich.
Sehr gerne.